Umdenken, der Podcast der Universität Münster.
Die Ausgangslage zu unserem heutigen Thema sieht wie folgt aus. Nach einer aktuellen Umfrage von der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben in Auftrag gegeben, sprechen sich 84% der Deutschen für Suizidhilfe aus. Sofern diesem Wunsch ein verantwortlicher Entschluss zugrunde liegt natürlich. Und jetzt kommt die andere Seite dieser Medaille. Offensichtlich wissen nur etwa 15% der Befragten, dass Suizidassistenz seit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vor einigen Jahren legal möglich ist. 83% glauben irrtümlich, es wäre nach wie vor strafbar. Und damit willkommen zum Umdenken zu einer neuen Podcast-Folge der Universität Münster. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Offensichtlich gibt es bei diesem emotionalen Thema also nach wie vor viel Unsicherheit und noch mehr Fragen. Vielleicht haben auch Sie, die uns heute zuhören, schon mal im bekannten Familien- und Freundeskreis über dieses Thema diskutiert. Dann wissen Sie jedenfalls, wie im wahrsten Sinne des Wortes bewegend viele Aspekte rund um das Thema Sterbehilfe sind. Ich bin mir sehr sicher, dass wir heute einiges an Aufklärung bieten können, denn ich freue mich, dass wir auch heute wieder einen sehr kundigen Experten begrüßen können. Wer ist mein Gast? Professor Dr. Thomas Gutmann hat Rechtswissenschaft, politische Wissenschaften und Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität, kurz LMU, studiert. Im Jahr 2000 hat er dort zum Thema Freiwilligkeit als Rechtsbegriff promoviert. Danach folgten gleich zwei Habilitationen, 2005 in Philosophie, 2006 Jura, beides ebenfalls an der Universität in München. Vom Süden ging es dann in Richtung Norden. Seit 2006 hat Thomas Gutmann den Lehrstuhl für bürgerliches Recht, Rechtsphilosophie und Medizinrecht an der Universität Münster inne. Er war von 2009 bis 2018 Sprecher der Kollegforschergruppe mit dem Titel Theoretische Grundfragen der Normenbegründung in Medizinethik und Biopolitik an der Universität Münster. Er ist Mitglied des Exzellenzclusters Religion und Politik der Uni Münster und seit 2014 auch Mitglied des Fachbereichs Philosophie und Geschichte. Schließlich ist er auch Co-Direktor des Instituts für rechtsphilosophische Forschung. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und sich heute für uns und für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Herr Gutmann.
Danke, dass ich hier sein darf, Herr Robers.
Herr Gutmann, ich möchte gleich sehr direkt starten und so ein bisschen auch nochmal Bezug nehmen auf die Umfrage, die ich am Anfang zumindest in Teilen zitiert habe. Ganz salopp gefragt, ist Sterbehilfe in Deutschland denn jetzt legal oder muss man, wie oft zu hören ist, dafür nach wie vor, was ja viele sagen, in die Schweiz fahren?
Nein, man muss nicht mehr in die Schweiz fahren. Die meisten Formen der Sterbehilfe sind legal und das seit langem, nicht erst seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2020. Aber das Bundesverfassungsgericht hat jetzt klargestellt, dass auch der assistierte Suizid, also die Entscheidung durch eigene Hand aus dem Leben zu scheiden und sich dabei von jemand, am besten von einem Arzt oder einer Ärztin helfen zu lassen, von Grundrechten des Patienten gedeckt ist. Das hat sich geändert. Das haben wir noch nicht ganz umgesetzt. Das hat sich noch nicht überall rumgesprochen. Aber das ist die große Entwicklung der letzten Jahre.
Wenn ich das gerade richtig verstanden habe, Herr Gutmann, sagten Sie, dass die meisten Formen sind legal, sind erlaubt. Dann klären Sie uns doch bitte auch auf, was ist denn nach wie vor nicht erlaubt?
Also vielleicht sollte man sagen, dass in den letzten 20 Jahren wir im Recht vieles klären können. Zunächst ist klar, dass niemand, der am Ende seines Lebens starke Schmerzmittel braucht, auf diese Schmerzmittel verzichten muss, nur weil man schon so geschwächt ist, vielleicht einen Tag früher stirbt unter Morphin. Das ist geklärt, das ist lange geklärt. Wichtig war vor 20 Jahren die Klärung, dass selbstverständlich jede Patientin und jeder Patient das Recht hat, eine Behandlung zu verweigern, zu sagen, ich möchte nicht mehr, ich möchte mich nicht behandeln lassen. Und dass dieses Recht auch dann besteht, wenn man ohne diese Behandlung stirbt.
Das war aber schon vor 20 Jahren.
Das war vor 20 Jahren und nochmal vor 15 Jahren, das war klar. Das Bundesverfassungsgericht hat es nochmal bestätigt und aufgenommen. Das ist seit langem klar. Klar ist auch, dass nach wie vor verboten ist, Paragraph 216 des Strafgesetzbuches, sich aktiv töten zu lassen. Das darf ich nicht. ob dieses Verbot aufrechterhalten werden kann, ob die Kriterien, die wir haben, die das sich von jemand töten zu lassen und sich von jemand beim Suizid helfen zu lassen, ob das wirklich etwas austrägt, steht dahin. Aber der Unterschied besteht. Die sogenannte aktive Sterbehilfe, die Tötung auf Verlangen, ist nach wie vor strafbar.
Ist das manchmal auch, vielleicht klingt das ein bisschen salopp, so meine ich es dann aber nicht, nur ein semantischer Unterschied?
Es ist eigentlich nur noch ein semantischer Unterschied und ich warte darauf, dass die Kolleginnen und Kollegen, die vom Strafrecht, sich mir auf die Hinterbeine stellen und einsehen, dass Kriterien, die für normale Straftaten funktionieren, in diesem Sonderbereich des selbstbestimmten Sterbens nicht passen. Beispiel. Die aus eigener Anschauung, die Patientin über 80, krebskrank, starke Frau, entscheidet sich, spricht mit ihrem Arzt 3 Jahre lang drüber und sagt, irgendwann, wenn die Krankheit voranschreitet, werde ich sagen, wann Schluss ist. Ich werde mir die letzten Wochen nicht antun. Das ist eine Entscheidung, die lange gereift ist. Es besteht überhaupt kein Zweifel an der Selbstverantwortlichkeit dieser Entscheidung. Und sie bittet ihren Hausarzt und ist bereit, das zu tun, ihr dann, als wirklich das Morphium nicht mehr so toll hilft, im Endstadium ihres Krebses, ihr die tödliche Infusion zu legen. Das ist Beihilfe. Und jetzt entscheiden wir, ich spitze jetzt etwas zu, danach, wer macht die letzte Handlung? Wenn also die Patientin das Rädchen an ihrer Infusion selber aufdreht, dann ist es Beihilfe, was der Arzt macht. Wenn, und so war es in dem Fall, die Patientin zum Arzt sagt, drehen Sie bitte das Rädchen auf, dann wäre es aktive Tötung, weil die letzte Handlung vom Arzt ist. Und man kann sich schon fragen, macht es denn bitte sehr irgendeinen normativen Unterschied, wer dieses Rädchen aufdreht?
Natürlich aber nicht. Vor dem Gesetz ist es nach wie vor
Vor dem Gesetz ist es noch ein Unterschied und die Strafrechtler gucken vor allem drauf, wer sozusagen die Tatherrschaft hat, also wer den letzten Tatbeitrag hat. Das führt dazu, dass bei diesen Doppelsuiziden, die wir ja vermeiden wollen, ein Paar fährt in den Wald und leitet die Abgase aus dem Auto ein und einer überlebt und der andere nicht, dann die Frage ist, ja, wer hat denn den Motor angelassen? Oder wer hat denn den Schlauch ins Fenster gehängt? Und ist es der, der überlebt hat? Dann ist er möglicherweise wegen aktiver Tötung seines Partners dran. Das ist alles unsinnig, das trägt alles nichts. Und selbst der Bundesgerichtshof hat jetzt eingesehen, dass sich diese Entscheidung nicht durchhalten lässt, weil wir Patienten haben, die aus welchen Gründen auch immer sich nicht selber umbringen können. Den Fall, den wir hatten, einen in Deutschland, einen in der Schweiz, das war jemand, der solche Arthrose hat, dass er schlicht und einfach die Tabletten, die er sich aufgespart hat für seinen Suizid, nicht selber aus dem Blister drucken konnte. Oder der sich selbst die Infusion legt, die dann aber verrutscht. Und die Ehefrau, die gelernte Krankenschwester ist, ihm die Infusion richtet. Und selbst da hat der Bundesgerichtshof gesagt, also Leute, wir müssen dieses Verbot der aktiven Tötung verfassungskonform auslegen. Wir müssen es respektieren, dass manche Menschen ein bisschen mehr Hilfe brauchen und hat sich geweigert, sozusagen die Helfer in diesem Fall wegen aktiver Tötung anzuklagen, was man eigentlich hätte tun müssen. Also diese Unterscheidungen tragen alle nicht. Das normativ Wesentliche ist, dass da jemand ist, der, von dem wir wissen, und das ist der springende Punkt, von dem wir wissen, dass er eine stabile und wohlüberlegte und freiwillige Entscheidung getroffen hat, sein Leben zu beenden.
Was würden Sie sich also als Medizinrechtler, als Jurist, als Ethiker, was würden Sie sich jetzt wünschen an dieser Stelle? Denn ich habe Sie so verstanden, okay, das Bundesverfassungsgericht hat vor 5 Jahren uns schon nochmal etwas gegeben, womit wir gut zurande kommen, aber etwas scheint ja noch zu fehlen. Was fehlt Ihnen noch?
Was fehlt, und das fehlt weiterhin, weil der Bundestag versagt hat, ist ein Gesetz, das den einzigen Punkt regelt, den wir bräuchten. Wir haben, das Bundesverfassungsgericht hat ganz klar gesagt, dass es vom Kernbereich des Persönlichkeitsrechts, von der menschlichen Würde, von den Grundrechten gedeckt ist, selbst zu entscheiden, wann man nicht mehr leben will, solange diese Entscheidung freiwillig ist, solange sie nicht Produkt des äußeren Zwangs, des Mobbings, der Familienangehörige beispielsweise, oder in einem Zustand der Psychose oder der mangelnden Einwilligungsfähigkeit getroffen wird. Und alles, was wir bräuchten, ist ein Verfahren, und man kann darüber streiten, wie das am besten aussehen sollte, in dem jemand verantwortlich mit dem Suizidwilligen spricht oder mit dem Sterbewilligen spricht und sich davon überzeugt, dass die Entscheidung freiwillig und stabil ist. Das ist die einzige Aufgabe, die wir haben, die einzige Aufgabe, die wir auch nach dem Bundesverfassungsgericht haben. Irgendjemand müsste das tun. Das kann man hemdsärmlich machen, wie die Kollegen in den Niederlanden und in Belgien, indem man sagt, zwei Ärzte, davon einer, der nach Möglichkeit unabhängig ist, gucken da drauf, immerhin zwei. Oder man kann ein förmlicheres Verfahren machen. Ein Verfahren, das ein Gespräch beinhaltet, vielleicht mehrere Gespräche, aber auch nicht mehr. Ein Verfahren, das aber auch nicht dazu missbraucht werden darf, die Hürden für die Sterbewilligen so hoch zu setzen, dass keiner mehr von seinem Recht Gebrauch machen kann. Oder dass irgendwelche aberwitzig langen Zwangs-Cooling-Off-Perioden vorsieht. Nach dem Motto, sie dürfen sterben, aber erstmal müssen sie 3 Monate warten. Solche Dinge. Wir bräuchten ein vernünftiges Verfahren. Eines, bei dem wir mit einem hinreichenden Maß an Gewissheit, volle Gewissheit gibt es nie, uns davon überzeugen können, diese Person weiß, was sie will, sie hat sich's überlegt, der Sterbewunsch ist stabil. Und sich zu entscheiden, wie genau dieses Verfahren aussehen soll, das wäre die Aufgabe gewesen des Bundestags nach dem Bundesverfassungsgericht. Und das hat nicht geklappt.
Aber kann es noch klappen?
Das kann noch klappen, aber ich sehe im Moment niemand,
keine Initiative,
der in den Staat lief, vielleicht, wenn sich der neue Bundestag ein bisschen warm gelaufen hat, vielleicht kommt wieder was. Wir bräuchten es.
Weil Sie erkennen, dass es tatsächlich eine Lücke, die...
Es wäre besser. Es gab ein ähnliches Verfahren wie vom Bundesverfassungsgericht, gab es Ende der 90er Jahre in Amerika, vom Supreme Court. Und damals haben... Das gibt es nur einmal wirklich im ganzen letzten Jahrhundert, haben die wichtigsten und einflussreichsten Rechtsphilosophen zusammen ein Gutachten geschrieben für den Supreme Court. John Rawls, Robert Walkin und andere. Und haben gesagt, jeder liberale Staat, jeder Staat, der die Freiheit seiner Bürger achtet, muss die Tötung auf Verlangen und auch den assistierten Suizid begrenzen. Jeder Staat braucht, wenn er noch so liberal ist, braucht ein Verfahren, mit dem man drauf guckt, ob Sterbewillige wirklich ihre eigene Entscheidung getroffen haben. Nicht mehr und nicht weniger. Aber kein Staat darf seinen Bürgern verwehren, in einem solchen Verfahren mit niedriger Schwelle demonstrieren zu können, dass sie eine selbstbestimmte Entscheidung getroffen haben. Und genau das hat das Bundesverfassungsgericht wiederholt. Und genau das hätte der Bundestag entscheiden sollen. Und wie so oft, wie bei fast allen großen biopolitischen Themen, kann ich nur sagen, liegt ein Fluch auf dem Deutschen Bundestag. Wir haben es in Deutschland nicht geschafft, irgendwelche politisch oder ethisch umstrittenen Bereiche auch nur halbwegs vernünftig zu lösen. Wir haben in vielen Bereichen die schlechtesten Gesetze in Europa. Und auch hier hat der Bundestag wieder versagt, was dran lag, dass sich knapp die Hälfte der Abgeordneten hinter einem Gesetzesentwurf verschanzt haben, der bei mir den Eindruck ausgelöst hätte, das seien kleine, trotzige Kinder, die böse Mutter Bundesverfassungsgericht in die Hand beißen wollen. Dieser Gesetzesentwurf war der hatte gar nicht die Absicht, es wirklich vernünftig zu regeln, sondern der wollte einfach trotzig dem Bundesverfassungsgericht entgegentreten und es austesten, welche letztlich verfassungswidrigen Beschränkungen immer noch möglich sind. Und der andere Gesetzentwurf, der, für den sich sozusagen alle anderen zusammengetan haben, hat ebenfalls keine Mehrheit gefunden. Und das Problem ist, der assistierte Suizid hat keine Regeln, er ist erlaubt. Sein partielles Verbot, der frühere Paragraph 217 Strafgesetzbuch, ist für verfassungswidrig und unwirksam erklärt worden. Aber es fehlt uns heute ein rechtssicheres Verfahren. Und wir sehen die Kosten an der ganzen Reihe von Strafverfahren, die wir gerade hatten, in Essen, in Berlin und anderswo, in denen Ärzte, die Sterbeassistenz, Suizidhilfe geleistet haben, wegen Tötungen mittelbarer Täterschaft angeklagt und verurteilt wurden, weil man ihnen, zumindest in der Überzeugung der Richter der ersten Instanz, nachweisen konnte, dass sie sich nicht so wirklich dafür interessiert haben, ob ihre Patienten einwilligungsfähig sind, ob sie wirklich freiwillig gehandelt haben. Also Ärzte, die man einfach eine selbstherrliche, ist mir doch alles egal, ich mache, was ich für richtig halte, Vorwurf. Ob diese Vorwürfe halten, dann in der Berufung und in der Revision, müssen wir sehen. Also zu den konkreten sozusagen Vorwürfen will und kann ich mich gar nicht äußern. Aber das Problem, dass wir jetzt sozusagen dann, wenn es zu spät ist, mit Strafverfahren reagieren auf Dinge, die wir auch in den Griff kriegen hätten können, wenn wir ein vernünftiges Ex-ante-Verfahren hätten. Ja, das geht auf das Konto des Bundestags.
Sie haben es schon angesprochen, intensiv jetzt auch die Rolle des Bundestages. Warum tut sich der Bundestag Ihrer Einschätzung nach damit so schwer? Ich will jetzt mal vielleicht für den Bundestag sprechen. Mhm. Ohne dass ich das kann, aber ich versuche es zumindest mal. Da sitzen ja auch Leute, die durchaus vom Fach sind, die vielleicht auch Medizin studiert haben, möglicherweise auch Juristen, die sich ja mal mit diesem Thema Sterbehilfe, assistierter Suizid halt schwer tun. Liegt es daran, weil es so ein wirklich bewegendes, emotionales Thema ist? Liegt es an der Kommunikation? Liegt es an der politischen Ausrichtung? Die einen sind eher links, die anderen eher rechts. Liegt es an der komplexen juristischen Ausgangslage? Liegt das an allem zusammen? Oder warum ist das im Bundestag so schwierig, Ihrer Einschätzung nach, was in anderen Ländern durchaus zu gelingen scheint?
Ja, es ist wirklich in vielen Ländern gelungen. Ja, bei uns ist der einzige Akteur, der sozusagen auf der nötigen Höhe des Problems spielt, das Bundesverfassungsgericht und wenig andere. Ich stelle mir diese Frage als Medizinrechtler seit 20 Jahren, was bei uns schiefläuft. Ich habe keine wirklich befriedigende Antwort. Ich räume ein, dass Sie recht haben, dass es Dinge gibt, wie beispielsweise die Sterbehilfe, ja, und noch schlimmer, ein Bereich, in dem ich arbeite, Sterbehilfe oder Behandlungsabbrüche bei Kindern und Jugendlichen, die uns bewegen und bei denen die Emotionen hochkochen, bei denen es schwer ist, sozusagen eine kühle verfassungsrechtliche Abwägung zu machen. Das mag eine Rolle spielen, aber wir hatten jetzt Jahrzehnte Zeit, über die Dinge nachzudenken. Und wir sollten eigentlich genügend Abstand haben, um rationale Entscheidungen zu finden zu können. Das fehlende Gesetz für die Prozedur zur Feststellung der Freiwilligkeit und Stabilität von Sterbewünschen ist ja nur ein Bereich. Wir haben so viele Bereiche, in denen die deutsche Gesetzeslage wirklich zu den Schlusslichtern in Europa gehört. Und das vor dem Hintergrund, dass wir nun wirklich eine in weiten Bereichen funktionierende Rechtsordnung haben und dass wir mit dem Bundesverfassungsgericht vielleicht das im Moment in der Welt wichtigste Verfassungsgericht überhaupt haben, die insgesamt eine sehr gute Arbeit machen. Wir hätten gute Voraussetzungen, ja, und unsere Institutionen funktionieren im Großen und Ganzen. Und wir kriegen diese Dinge nicht gebacken. Wir kriegen sie nicht gebacken bei der Sterbehilfe. Wir kriegen sie nicht gebacken bei der Organtransplantation. Bei uns sterben die Patienten auf den Wartelisten wie die Fliegen. Während andere Länder ihre Zahlen verdreifacht haben, haben wir unsere halbiert. Niemand interessiert sich dafür. Aber wir haben das schlechteste Fortpflanzungsmedizinrecht in Europa. Ich sage immer tatsächlich, es liegt irgendwie ein Fluch auf dem Deutschen Bundestag. Einer der Gründe scheint mir zu sein, und jetzt spreche ich nicht als Jurist, sondern als Politikwissenschaftler, das hat wenig, also die Sterbehilfe ist natürlich überlagert von der Säkularisierungsproblematik. Der Kampf gegen die Sterbehilfe ist eine Endmoräne der christlichen Dominanz im Recht, die wir seit dem 19. Jahrhundert systematisch auf Null reduzieren. Aber gerade wenn es ums Sterben geht, merkt man, wie stark diese christlichen, die Nachwirkungen christlichen Denkens immer noch sind, die an dieser Stelle nicht sehr grundrechtsfreundlich sind. Das ist eine langweilige Bewegung, gerade bei der Sterbehilfe geht es ganz wenig, ganz, ganz schwer aus den Köpfen raus. Aber ich habe den Eindruck, dass es für ganz viele Dinge, bei denen es um Grundrechte von Menschen geht, beim Schwangerschaftsabbruch, bei der Fortpflanzungsmedizin, bei der Sterbehilfe, bei der Organtransplantation, bei der Lebensspende, in fast allen europäischen Ländern, zumindest bei den westeuropäischen Ländern, oft quer durch die Parteien, wenn sie so wollen, liberale, grundrechtsfreundliche Mehrheiten gibt. Frankreich zum Beispiel haben wir das gesehen, die ihre größten Probleme fast alle gelöst haben in den letzten Jahren. Selbst in England sehen wir das, die überhaupt keine verfassungsrechtliche Tradition haben.
Passen unsere Grundrechte nicht mit unserem christlichen Grundverständnis zusammen?
Wir haben im Recht kein christliches Grundverständnis mehr. Wir haben das Recht systematisch säkularisiert. Es gibt eigentlich keine Endmoränen mehr. Die Kämpfe sind in den 50ern und 60ern und dann mit der Abschaffung der Strafbarkeit der Homosexualität in den 80ern geführt worden. Das ist eigentlich vorbei. Aber wenn es um Sterben geht, diese Vorstellung...
Dann haben wir doch noch eine Endmoräne.
Eigentlich steht uns das nicht zu. Eigentlich ist es seine Entscheidung da oben. Das ist ganz unausgesprochen noch in vielen Köpfen drin. Und die
auch in den Bundestagsköpfen?
Auch in den Bundestagsköpfen. Und also die Besonderheit ist schon, dass dort, wo man in anderen Ländern vielleicht bei diesen Fragen das liberale Potenzial auch erwarten würde, also in Deutschland wären das die Grünen oder Teile der SPD, fehlt es fast vollständig. Also auch die Grünen, und ich sage das jetzt gar nicht als Kritiker der Partei, haben die Biopolitik eigentlich immer ihren Querdenkern überlassen und waren eigentlich immer eine strukturell grundrechtsfeindliche Partei in dem Bereich. Das wissen die auch. Und es ist nicht konsistent für eine Partei, die sich selber als Bürgerrechtspartei versteht, auch in der SPD nicht. Dass wir gerade bei der Sterbehilfe natürlich sozusagen die Parteien mit dem C im Namen sich stärker verpflichtet fühlen, sozusagen diese Endmoränen noch weiterzutreiben, das ist klar, das haben wir auch gesehen. Aber es ist nicht prinzipiell eine parteipolitische Frage, sondern diese Bereitschaft gerade in diesen Bereichen, sozusagen Standards, die wir woanders mittlerweile anwenden, nicht durchzuziehen, sie nicht ernst zu nehmen, zur Seite zu sehen, sich aus der Verantwortung zu stehlen, sich in Debatten zu verlieren, die wir dann als große Sternstunden des Bundestags verkaufen, die aber in Wirklichkeit meistens nur der Austausch von relativ wenig durchdachten Ressentiments sind. Also wir haben hier wirklich ein Problem. Der Deutsche Bundestag funktioniert in diesen Bereichen nicht wirklich, und das ist nichts, was man einzelnen Parteien ans Bein binden könnte.
Sie haben jetzt viel über Grundrechte gesprochen in dem Zusammenhang, Herr Gutmann, und über die Probleme, die die Parteien, die der Bundestag offensichtlich mit diesen Themen hat, Organspende, Fortpflanzungsmedizin, auf die kommen wir nachher noch zu sprechen, oder auch Sterbehilfe. Kann es daran liegen, wir reden ja immerhin hier über Leben und Tod, ja. Das ist ja vielleicht ein anderes Grundrecht, mir fallen auch andere Grundrechte ein, die ich als Bürger beispielsweise habe, aber wenn es um Leben und Tod geht, naja, da gucken die Parteien vielleicht schon etwas aus guten Gründen da drauf, sehr speziell, sehr genau. Und vielleicht noch ein Aspekt, Sie haben in diesem Zusammenhang häufig jetzt auch die Vokabeln verwendet, es geht um ein liberales Recht, um ein fortschrittlicheres Thema und einen fortschrittlicheren Zugang. Da zucke ich innerlich so ein bisschen vielleicht auch der eine oder andere Zuhörer und denkt sich, na, sind das in dem Zusammenhang von Leben und Tod auch die richtigen Vokabeln überhaupt? Liberales Sterben, beißt sich das nicht irgendwie? Ja. Wie ist Ihre Einstellung dazu?
Ich meine, wir sind endliche Wesen, wir sind vulnerable Wesen. Früher oder später sterben wir. Das ist immer hässlich. Und was wir gelernt haben, ist, dass wir mit all dem, mit Krankheit, mit Tod, auf eine Weise umgehen können, dass wir sagen, die letzten Entscheidungen trifft der Einzelne. Es ist mein Körper, meine Krankheit, mein Leben. Und es hat relativ lang gedauert, bis wir das begriffen haben, dass wir das sozusagen durch die Brille von Freiheitsrechten sehen. Und nur das meine ich mit liberal und nicht parteipolitische Liberalität. Und das Bundesverfassungsgericht sagte, diese Entscheidung, ist mein Leben für mich noch was wert? Oder bin ich jetzt an dem Punkt angekommen, an dem es aus meiner Sicht seinen Sinn verloren hat, aus meiner Sicht nur noch Leiden ist, aus meiner Sicht nur noch Belastung ist? Das kann nur der Einzelne entscheiden. Und diese Entscheidung liegt wirklich im Kern. Das ist eine essentielle Entscheidung. Je essentieller Entscheidungen sind, umso stärker sind sie geschützt. Das ist eine Frage der Menschenwürde, eine Frage des allerinnersten Kernbereichs unseres Persönlichkeitsrechts. Es gibt kein normatives Prinzip daneben. Was es gibt, ist natürlich, und es ergibt sich aus dem Begriff des Freiheitsrechts, wir haben Respekt davor, dass jemand von dieser existenziellen Entscheidung trifft. Freiwillig, selbstbestimmt und stabil. Was wir nicht wollen, ist, dass Menschen ihren Tod beschleunigen in einem Zustand der kompletten Verwirrung, in einem Zustand des systematischen Gemobbtwerdens und ähnliche Dinge. Aber das einzige Kriterium, das wir haben, ist der Respekt vor der Selbstbestimmung. Und die einzige Aufgabe, die wir haben, wenn wir hingucken, ist, sicherzustellen, dass Selbstbestimmung herrscht. Es geht nicht darum, die Leute am Leben zu halten, wenn sie das nicht wollen.
Schließt das auch einen Fall ein, auch wenn das jetzt vielleicht überspitzt klingt, wo jemand sagt, ich habe große finanzielle Probleme, ich bin hier auf dem absteigenden Ast, ich weiß überhaupt nicht mehr, wohin mit mir, ich kann meine Kinder nicht mehr unterstützen. Meine Selbstbestimmung sagt mir jetzt, ich möchte aus dem Leben scheiden, weil ich es nicht mehr wert bin, in dieser Art und Weise auf der Welt zu sein.
Meine Kollegin Bettina Schöne-Seifert, gerade emeritiert, hat in ihrem Buch zur Sterbehilfe ein schönes Kapitel über frivole Sterbewünsche. Ich erinnere mich in der Süddeutschen Zeitung oder in der FAZ, ich bin mir nicht mehr sicher, einen Fall gelesen haben von jemand, der sagte, ich bin schwul, ich finde meine Situation aber unerträglich, weil ich davon überzeugt bin, dass nur das Leben als heterosexueller Vater von Kindern irgendeinen Sinn ergibt und deswegen möchte ich sterben. Es gibt haufenweise Sterbewünsche, die für uns nicht nachvollziehbar sind. Und Bettina Schöne-Seifert sagte, solche schlechthin nicht nachvollziehbaren, frivolen Sterbewünsche, wie sie es nennt, vielleicht sind die eine Ausnahme davon. Vielleicht können wir sagen, wir müssen nicht alles mitmachen. Unser tiefer Respekt vor dem Selbstbestimmungsrecht hat eine Grenze. Und ich glaube, dass die Kritiker des Bundesverfassungsgerichts, auch wenn die nicht immer ehrlich argumentieren, hier tatsächlich einen Punkt haben. Denn das Bundesverfassungsgericht sagte, die Frage, ob ich sterben will oder nicht, unterliegt nur subjektiven Kriterien. Die kann von außen, von anderen nicht stellvertretend beantwortet werden.
Somit kann es auch finanzielle Gründe
geben. Und somit haben. Könnte es finanzielle Gründe geben. Also das Kriterium dessen, das Leben macht für mich keinen Sinn mehr. Das konnte das Bundesverfassungsgericht in der Radikalität seines Zugriffs auf das Problem nicht mehr differenzieren und sie wollten es auch nicht differenzieren. Und natürlich kommen jetzt die Fragen, ja, selbstverständlich, der 13-Jährige mit dem ersten Liebeskummer, ja, falls er einwilligungsfähig ist, was er wahrscheinlich nicht ist, in dem Zustand, der Menschen mit frivolsten Todeswünschen. Ich glaube, dass wir in der Praxis mit diesen Fällen gut umgehen können. Ich glaube, dass die auch einen verschwindenden Prozentsatz der Fälle ausmachen. Die stellen uns vor Probleme. Aber für alle Fälle gilt natürlich auch, und auch das sozusagen hat das Bundesverfassungsgericht den Kritikern immer recht gegeben, natürlich kann ich als Arzt oder Ärztin oder als jemand, der das Pflegeheim betreibt oder als Betreuungsperson oder als Familienangehöriger oder Partner, jemand, der sterbewillig ist, versuchen, wieder zurückzuholen und ihm oder ihr Lebenssinn zu geben und für das Leben werben. Natürlich ist das kompatibel mit dem Freiheitsrecht der betroffenen Person bis zu einem gewissen Punkt. Aber irgendwann müssen wir, und das ist die Aussage, die das Verfassungsgericht uns so ins Stammbuch geschrieben hat, irgendwann müssen wir anerkennen, dass die Person, die sterben will, sagen kann, es ist mein Leben, mein Grundrecht, und ab einem gewissen Punkt schulde ich euch keine Erklärungen mehr. Ich habe diese Entscheidung für mich getroffen.
Und müssen wir nicht andersrum als Gesellschaft um jeden kämpfen, auch um denjenigen, der wegen vergleichsweise banaler finanzieller Probleme aus dem Leben scheiden muss, der 13-Jährige, der Liebeskummer hat, der schwule Mann, der glaubt nur deswegen, weil er schwul ist, nicht mehr leben zu wollen oder zu dürfen, müssen wir um diese Menschen nicht regelrecht kämpfen, auch wenn es nur wenige sind?
Ja, natürlich müssen wir um diese Leute kämpfen. Ich würde gern, und natürlich ist Suizidprävention und dazu was zu machen, konnte sich der Bundestag ja immerhin durchringen. Suizidprävention ist wichtig. Und natürlich wird jeder gerettet, der sich umbringt, von dem wir nicht sicher sein können, dass es ein stabiler Todeswunsch ist. Und wir wissen ja, dass die meisten Suizide Appellsuizide sind. Dass diese Menschen gerettet werden wollen. Dass sie nach Hilfe schreien und dass sie nicht sterben wollen. Das ist alles klar. Aber Suizidprävention hat sozusagen hat nur noch wenig Bedeutung in den Fällen der wirklichen Sterbehilfe, von der wir jetzt sprechen, oder des assistierten Suizides. Aber auch dort gibt es Fälle, bei denen es primär wichtig ist, erstmal dafür zu sorgen, dass diese Menschen über ihre Handlungsoptionen aufgeklärt sind. Also die Palliativmediziner sagen ja zu Recht, wir sind so gut, wir können so viele Schmerzzustände, die wir vor 30 Jahren in Deutschland laufen haben lassen, heute so gut behandeln. Wir können ihnen versprechen, dass sie keine Vernichtungsschmerzen erlauben sind. Das müssen die Leute wissen. Sie müssen wissen, dass sie gepflegt werden können. Sie müssen wissen, dass sie die Option haben, vielleicht einen Hospizplatz zu kriegen und dort einfach begleitet und in Frieden sterben zu können und sich nicht umbringen zu müssen, müssen sie alle wissen. Und trotzdem gibt es Fälle von Menschen, die sagen, auch diese Optionen machen für mich keinen Sinn. Oder ich habe auch vor diesen Optionen Angst. Menschen, die zum Beispiel eine Lungenkrankheit haben und davon überzeugt sind, vielleicht zu Recht, dass die beste Palliativmedizin ihnen nicht den Erstickungstod nehmen kann. Oder Menschen, die aus anderen Gründen finden, dass sich ihr Lebensbogen geschlossen hat, dass nichts mehr kommt, mit denen müssen wir reden, aber bei diesen Menschen werden wir relativ schnell aus moralischen und rechtlichen Gründen sagen müssen, wir respektieren deine Entscheidung.
Gibt es denn ein Land, wir haben jetzt schon über einzelne Länder gesprochen, in denen es ja auch entsprechende Regelungen gibt, und Sie sagen ja, dass der Deutsche Bundestag, auf dem liegt eher ein Fluch, da ist noch nicht viel Gutes gekommen, auch infolge dieses Verfassungsgerichtsurteils. In welches Land würden Sie am ehesten schauen und sagen, lasst uns doch machen wie in den USA, wie in der Schweiz, wie in Belgien beispielsweise, das ja auch viel auf sich hält in dieser Hinsicht. Gibt es ein Land, wo Sie sagen, davon können wir lernen?
Eigentlich nicht. Also man, lange war es so, als sagen die Sterbehilfe so wahnsinnig restringiert waren, dass alle Länder, die dies liberaler, freiheitlicher machen, die größere Entscheidungsmöglichkeiten haben, für uns irgendwie Vorbild sein mussten. Die Holländer, die Belgier, die Schweizer. USA ist ein Flickenteppich. Heute würde ich sagen, auf der Grundlage dieses großartigen, wenn auch radikalen Urteils des Bundesverfassungsgerichts, sollten wir ganz selbstbewusst sagen, wir können das besser. Denn es gibt Kritik an den sozusagen hemdsärmlichen Verfahren in den Niederlanden und Belgien, berichtigt die Kritik, die in die Richtung geht, ja, es reicht, wenn zwei Ärzte das irgendwie feststellen, aber was die genau machen, welche Gespräche die führen, was die dokumentieren müssen, das ist unklar. Und dann plötzlich gibt es ganz viele Fälle, da guckt man dann hinterher drauf, das Verfahren ist formal eingehalten, das heißt, die Staatsanwälte sind gehalten, nicht mehr zu ermitteln, das ist die Regelungstechnik. Und eigentlich sagt man, war der wirklich freiwillig? Sieht aber nicht so aus. Wie war das denn genau? Und dann gibt es keine Aufzeichnungen und dann kann man das nicht rekonstruieren und dann fängt man an zu fragen, wirklich? Können wir uns da sicher sein? Taugt dieses Verfahren was? Viele holländische Kollegen verteidigen das dann, fliegenden Fahnen, wir machen das gut. Bei uns gibt es keine falsch positiven Entscheidungen. Ich glaube das nicht. Wir könnten es schon, wir könnten genauer hingucken. Etwas genauer, als das die Kollegen in den noch liberaleren Rechtsordnungen machen. Wir könnten ein besseres Verfahren machen, aber man muss sozusagen die Leute, die eigentlich nur den Status quo wieder verlassen wollen, den das Bundesverfassungsgericht definiert hat, wir müssen diese Leute davon abhalten, im Bundestag wieder Gesetzesvorschläge zu machen, die primär dazu dienen, Sterbewilligen das selbstbestimmte Sterben möglichst zu erschweren, die möglichst abzuhalten, die mit bürokratischen, sinnlosen Auflagen zu überziehen, Nebenbestimmungen zu treffen, wie Pflegeheimbetreiber dürfen Sterbehelfern den Zugang verwehren und all diesen Unsinn. Also Dinge, die nicht dazu dienen, die Regelungsaufgabe anzunehmen, nämlich ein Verfahren zu definieren, das die Guten ins Kröpfchen und die Schlechten ins Töpfchen tut, sondern wieder sozusagen versteckte Politik gegen das Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben macht. Und daran ist der letzte Versuch im Bundestag gescheitert.
Sie haben schon ein bisschen angetitscht, in Anführungsstrichen, dieses Thema Palliativmedizin und auch die Hospizarbeit. Das sind ja alles Dinge, die eng miteinander verwoben sind. Die Arbeit in den Hospizen, die Palliativmedizin und der assistierte Suizid. Würden Sie sehr allgemein und grob sagen, das ist ein gutes Miteinander in Deutschland, wie diese Instanzen und die Personen, die damit kooperieren, auch zusammenarbeiten, oder würden Sie sagen, das sind doch Systeme, die nebeneinander existieren? Ja, so leider. Richtig funktioniert das nicht.
Nein, es funktioniert nicht und das liegt auch an den Institutionen. Also ich glaube, die wichtigste Entwicklung im Bereich des selbstbestimmten Sterbens und auch des guten Sterbens, ja, in Anführungszeichen, in den letzten Jahrzehnten in Deutschland ist die Entwicklung der Palliativmedizin und auch der Hospize. Das war wahnsinnig wichtig. Ich erinnere mich noch vor etwas mehr als 30 Jahren, dass ich Landärzte anschreien musste, um die auch nur zum Nachdenken zu bewegen, ob sie an Bauchspeicheldrüsenkrebs sterbenden, schreienden Patienten anständige Schmerzmittel verschreiben. Wir haben in Deutschland traditionell weniger als die Hälfte an schmerzlindernden Mitteln verschrieben im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Also deutsche Indianer kennen keinen Schmerz. Wir wollen sozusagen unter Qualen sterben. Das war irgendwie die versteckte Ideologie. Und wir kommen wirklich von woanders her. Und es hat sich wahnsinnig viel getan. Und die Palliativmedizin wurde extrem ausgebaut. Immer noch nicht genügend, natürlich. Aber wir haben eine ganz tolle Palliativmedizin, die ganz viele, insbesondere schmerzbezogene Leidenszustände, gut in den Griff kriegt. Und sie steht immer mehr Menschen zur Verfügung, mittlerweile auch zunehmend ambulant, sodass man zu Hause sterben kann. Das ist ganz toll.
Jetzt kommt das Aber.
Und es gibt Hospize, die wir früher auch nicht hatten. Und Hospizabteilungen in Krankenhäusern und Pflegeheimen, die auch sozusagen eine positive Kultur des Sterbens während man umsorgt ist, ermöglichen. Und das ist wahnsinnig viel wert. Aber gerade in Deutschland natürlich wieder sind sowohl Teile der Palliativmedizin als auch Teile der Hospizbewegung haben sich relativ früh und nicht nur als die spezifisch christlichen Teile so eine Abwehrhaltung gegenüber dem Begriff des selbstbestimmten Sterbens begeben. Das betrifft nicht alle, die da arbeiten. Bei weitem nicht, aber viel und viele Organisationen. Vor 20 Jahren haben wir noch kritisiert, sozusagen der Deal war, ja, ihr kriegt Palliativmedizin bei uns, ja, ihr kriegt Begleitung, ihr kriegt Hospizarbeit, ihr kriegt die helfende Hand, aber nur, wenn er uns verspricht, dass ihr von eurem Grundrecht auf Sterben wollen keinen Gebrauch macht. So. Also der assistierte Suizid oder die aktive Verkürzung des Lebens wurde immer sozusagen als Anathema von großen Bereichen der Hospiz- und der palliativmedizinischen Versorgung. Und das ist falsch. Es müsste ineinander greifen und langfristig werden wir dahin kommen, dass es ineinander greift. Und der ideale Zustand wäre doch, erstens, dass man Patienten über alle ihre Möglichkeiten aufklärt, sodass sie wissen, was sie zu erwarten haben. Und die Möglichkeiten sind ja gut bei uns in Deutschland. Und dass man dann natürlich bei aller Werbung für das Leben, die ja immer angemessen ist, mit den Patienten darüber spricht, welche Handlungsoptionen es in der jeweils konkreten Situation gibt. Und dass man dann ein offenes Portfolio hat von Handlungsmöglichkeiten, die von der heilenden Behandlung oder lebensverlängernden Behandlung zur palliativmedizinischen Behandlung geht, die es achten würde, dass ein Patient sagt, nein, ich möchte keine Behandlung mehr, was geklärt ist, die aber auch Verständnis dafür hat, wenn ein Patient sagt, ich möchte durch eigene Hand sterben, ich möchte beispielsweise Sterbefasten, ich verweigere die Nahrung, aber ich hätte gerne, ich möchte kein Gift nehmen, aber ich möchte jetzt sterben. Ich möchte in Anführungszeichen natürlich sterben, aber ich hätte gerne eure Hilfe. Ich würde gerne, weil ich weiß, dass das mit Schmerzen und Angstzuständen verbunden sind, ich würde gerne sediert werden. Ich würde gerne natürlich sterben, aber so, dass ich nicht merke. Die sogenannte palliative Sedierung, zu der wir hier auch in Münster viel gearbeitet haben in den letzten Jahren, die rechtlich noch ziemlich ungeklärt ist und in der Praxis oft nicht gut funktioniert. Und als letzte Option im Portfolio müsste sein, dass der Patient sagt, ich will jetzt und hier sterben. Und wenn geklärt ist, was bei so einer intensiven Betreuung auch ja ganz einfach ist, wenn ich weiß, dieser Patient weiß, was er will, dann sollte auch der ärztlich assistierte Suizid einfach eine normale Handlungsoption sein. Nicht die erste, aber eine davon, die der Patient, der weiß, was er alles haben kann, dann wählt. Diesseits völlig frivoler Todeswünsche muss dann einfach akzeptiert werden. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Und betäubungsmittelstrafrechtlich ist es einfach so, dass sie nach wie vor die Ärzte brauchen, um ans Phenobarbital zu kommen. Es geht nicht ohne die Ärzte. Und ich bin der Meinung, dass Sterbehilfe, auch assistierter Suizid, ein Kernbereich ärztlicher Handelns ist.
Was sind eigentlich die Pflichten und Rechte von Ärzten in diesem Zusammenhang? Ist das auch durch das Verfassungsgerichtsurteil geklärt? Ich will es mal andersrum formulieren. Oder können auch Ärzte sagen, mir ist das völlig egal, was die da geurteilt haben in Karlsruhe. Ich bin Arzt, ich bin dem Leben verpflichtet. Nein, ich mache da nicht mit. Das ist jetzt sehr salopp formuliert. Ja. Aber ist sowas denkbar?
Also jetzt sage ich mal ganz frech, und das wird mir wirklich Kritik einbringen, die deutsche Ärzteschaft so zu erziehen, dass ihr Verhalten rechtsstaatskompatibel ist. Das ist ein juristisches Projekt, das läuft seit dem 30. Juni 1894. Da gab es die erste Reichsgerichtsentscheidung, die den Ärzten gesagt hat, wenn ihr die Rechte eurer Patienten missachtet, dann verurteilen wir euch. Jahren, genau, machen wir das jetzt. Wir sind relativ weit gekommen. Also, zunächst mal, das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, hat die Selbstverständlichkeit festgehalten, dass Suizidassistenz zu leisten etwas ist, zu dem niemand verpflichtet werden kann.
Auch
kein Arzt. Niemals. Ich muss niemals meinem Patienten, der jetzt nicht an seiner Krankheit sterben würde, sondern der jetzt beispielsweise durch Gift sterben möchte, das Gift reichen oder injizieren oder ihm die Infusion legen. Wenn ich das nicht will, dann schützt mich meine eigenen Grundrechte als Arzt, meine Gewissensfreiheit. Also ich muss das nicht machen. Niemand darf verpflichtet sein. Ich habe niemals ein Recht darauf, dass mir irgendjemand beim Suizid hilft. Ich habe aber das Recht, dass mir die Verfassung garantiert, dass ich die Hilfe von jemand, der dazu bereit ist, und es gibt gute ethische Gründe für Ärzte, dazu bereit sein zu sollen, der dazu bereit ist, mir zu helfen, diese Hilfe anzunehmen. Das darf mir niemand verbieten. Wenn ich jemanden finde, der das macht, dann darf uns beiden sozusagen niemand daran hindern, das zu tun. Aber ich habe kein Recht, von irgendjemandem zu verlangen, mich umzubringen oder mir auch nur bei meinem Suizid zu helfen. Das ist klar.
Das heißt aber, ich muss mich selber auf die Suche machen und jemanden finden,
ich muss
der
mich
diese
selber,
Bereitschaft
selber
hat.
Auf die Suche machen. Das gilt aber nur für einen assistierten Suizid. Bei anderen Dingen also gibt es ganz klare Verhaltenspflicht. Nur um das klarzustellen, ganz kurz, bevor wir zum eigentlichen Thema zurückkommen. Wenn ich jetzt sage, ich leide einer tödlichen Krankheit und ich sage, ich will nicht mehr. Ich möchte, dass ihr meinen Herzschrittmacher abschaltet. Ich möchte keine Chemo mehr. Ich möchte keine Bluttransfusion mehr. Ich möchte keine OP, keine Medikamente mehr. Ich sterbe jetzt langsam. Dann muss ich das als Arzt absolut akzeptieren. Also die Möglichkeit, erwachsene, einwilligungsfähige Menschen zwangs zu behandeln, nur weil ihre Entscheidung dazu führen wird, dass sie jetzt sterben, diese Möglichkeit ist null. Es ist immer strafbare Körperverletzung. Also die Verweigerung von Behandlung im Kompletten muss ich akzeptieren. Aber ich muss niemand aktiv töten als Arzt und ich muss niemand beim Suizid helfen. Es gibt aber gute Gründe dafür zu sagen, dass ein richtig verstandener Arztberuf die Möglichkeit der Suizidbeihilfe als eine Option ärztlichen Handelns, als die allerletzte, mit umfassen sollte. Das würde ich auch als Medizinethiker den Ärzten schon sehr massiv in Stammbaum schreiben wollen. Insofern also müssen die Ärzte sich jetzt nicht gegen das Grundgesetz auflehnen, wenn sie sagen, nein, ich mache das nicht, ich bin christlich motiviert oder ich bin jemand, der das aus anderen Gründen nicht verantworten mag. Ich beteilige mich nicht dazu.
Das ist ihr gutes Recht.
Das ist ihr gutes Recht. Die interessanten Fragen entstehen ich habe selber darüber nachgedacht, weil ich gemeinsam mit einer Mitarbeiterin, Pia Dittke, bei mir vom Lehrstuhl, 3 Jahre lang die von Bodelschwingschen Stiftungen Bittl beraten habe, die ein riesiger Konzern von Krankenhäusern, Pflegeheimen, sozialen Einrichtungen sind und die nun auch die meisten ihrer Mitarbeiter sehr stark im christlichen, dem Fall protestantischen Glauben verankert sind. Deswegen sozusagen habituell große Probleme haben mit Sterbehilfe. Gleichzeitig aber auch eine sehr intensive ethische Diskussionskultur haben. Und da haben wir überlegt, wie geht man um, jetzt auch in einem sozusagen prinzipiell christlichen Rahmen mit diesen Zumutungen des liberalen Grundgesetzes Respekt vor Sterbehilfe. Und da sind dann schon Fragen aufgetaucht wie, ich muss mich nicht daran beteiligen, aber kann ich als Betreiber zum Beispiel Sterbehelfern den Zugang zum Krankenhaus oder zum Pflegeheim verbieten? Antwort nein. Kann ich meine Patienten kündigen, weil sie plötzlich sagen, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich gerne jemanden suchen würde, der mir beim Sterben hilft, das geht nicht mehr. Darf ich die rauswerfen aus dem Pflegeheim, aus dem Krankenhaus? Und die Antwort ist nein. Kann ich Ärzte, die sagen, Ich kämpfe in jedem Fall für das Leben, aber ich kann mir vorstellen, in bestimmten Situationen Sterbehilfe zu leisten. Kann ich die kündigen? Und die Antwort ist grundsätzlich nein. Und all diese Dinge, wenn man das scharf stellt und merkt, dass hier überall dieses Grundrecht wirkt, da ist noch viel Aufklärung. Kann ich in Heimverträge schreiben, bei uns gibt es aber keine Sterbehilfe? Nein, ich kann das alles nicht. Das sind die Fragen, die wir jetzt sozusagen in der Praxis haben. Aber das Grundgesetz respektiert das Recht jedes Menschen über sein eigenes Leben selbst zu entscheiden, respektiert aber auch das Recht von Ärzten zu sagen, ich beteilige mich nicht an Tötungshandlungen.
Wir haben heute schon viel, Herr Gutmann, über Gesetze, juristische Auseinandersetzungen gesprochen. Sie sind aber auch natürlich Wissenschaftler und genießen deswegen die sogenannte Wissenschaftsfreiheit, was ja auch ein sehr, sehr gutes, hohes Gut ist. Inwieweit fühlen Sie sich manchmal durch das Recht, durch das Medizinrecht in Ihrer Freiheit vielleicht auch eingeschränkt? Gibt es solche Fälle oder nicht?
Nee, gar nicht. Gar nicht. Also man hat manchmal zwei Seelen in seiner Brust. Also es gibt Positionen, aber das sind nicht im Medizinrecht. Da vertrete ich als Jurist was ganz anderes als Philosoph. Also ich bin zum Beispiel auch Erbrechtler und ich liebe das Erbrecht. Und ich arbeite wahnsinnig gern praktisch. Das macht mir wahnsinnigen Spaß. Und ich glaube auch, ich bin ein guter Erbrechtler. Aber als Philosoph habe ich gerade einige Bücher, Texte veröffentlicht, die mehr oder weniger klar sagen, das Erbrecht als Institution richtet solchen Schaden an in unserer Gesellschaft, weil es die Ungleichheit so wahnsinnig pusht und vertieft, dass es gute Gründe gäbe, es abzuschaffen. Das ist aus der Sicht von Mainstream-Juristen natürlich reine Ketzerei. Es geht gar nicht und so. Ich habe kein Problem damit. Das sind unterschiedliche Perspektiven. Als Jurist ist es klar, dass es das Erbrecht gibt und ich wende es an und ich wende es mit Spaß an. Aber ich bin ja auch Bürger dieses Staates und Theoretiker und Rechtsphilosoph und habe auch eine Position, die etwas distanzierter ist und die langweiliger denkt und sagt, gut, das ist unser geltendes Recht, aber ist das der Weisheit letzter Schluss? Im Medizinrecht, muss ich sagen, habe ich diese Konflikte gar nicht. Also aber es liegt auch ein bisschen dran, dass ich auch als Philosoph und Ethiker jemand bin, dessen ethische Grundüberzeugungen nicht so weit entfernt sind von den Grundprinzipien eines demokratischen Rechtsstaats, der Grundrechte schützt.
Ihre Position, um auf ein anderes Thema zu kommen, würde mich auch interessieren, und zwar Ihre vielleicht auch doppelte Position, einmal als Ethiker, als Philosoph, aber eben auch als Jurist, wenn es beispielsweise um die Stammzellenforschung geht, beziehungsweise die Reproduktionsmedizin. Mhm. Was ist da beispielsweise in Deutschland erlaubt? Auch da gibt es ja häufig Diskussionen darüber, dass wir uns da selber ein Bein stellen, dass wir uns da selber im Weg stehen. Andere wiederum sagen, das ist genau richtig so, lass die anderen ruhig liberaler sein, wir sind da etwas christlicher, etwas restriktiver auch unterwegs. Was ist zum Thema Stammzellforschung, Reproduktionsmedizin in Deutschland erlaubt und was ist nicht erlaubt?
Ja, also wir sind in dem ganzen Bereich Fortpflanzungsmedizin, Embryonenschutz in eine Sackgasse geraten. Und obwohl ich glaube, dass die Entwicklung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vielleicht das Beste ist, was die Bundesrepublik nach dem Krieg geschafft hat. Also diese Vertiefung, dieses Einbetonieren von der grundrechtlichen Rahmenbedingungen vernünftiger demokratischer Politik, muss ich sagen, dass das Bundesverfassungsgericht uns da in eine Sackgasse gebracht hat. Und natürlich ist sozusagen die Grundentscheidung war 1974 schon und dann 1993 nochmal in Reaktion auf die Wiedervereinigung und die Abtreibungsrechte der DDR, dass man in Karlsruhe eine Extrementscheidung getroffen hat. Und es ist allen klar, dass wir sozusagen im Common Sense, wenn wir unsere moralischen Intuitionen angucken, egal wo wir genau stehen, alle wissen, dass das werdendes menschliches Leben auch in seinen allerersten Phasen was total Wunderbares ist und dass es was Großartiges ist, dass aus so einer einzelnen Eizelle dann ein Mensch entstehen kann und dass das was Schützenswertes ist und dass vielleicht in dieser Hinsicht jede Abtreibung eine zu viel ist. Und ich glaube, das ist konsentiert unter allen. Aber es ist, glaube ich, auch mit unseren Intuitionen völlig klar, dass zunächst mal auch Frauen Rechte haben. Und dass es bei der Abtreibung natürlich um patriarchale Machtverhältnisse geht. Und dass es nicht nur darum geht, sozusagen ihr Grundrechtsgüter abzuwägen. Und dass es schon einen Unterschied macht, ob der Embryo noch ein Zweizeller ist oder ob das Kind im Mutterleib bei der Spätabtreibung im 8. Monat eigentlich lebensfähig wäre. Dass wir eigentlich sozusagen so ein Prinzip wachsenden Schutzes ganz tief in unseren Institutionen haben. Und das Bundesverfassungsgericht macht eine Entscheidung, die viel radikaler ist als die radikalsten katholischen Theorien.
Indem es was sagt?
Indem es sagt, vom ersten Moment an, bei der natürlichen Befruchtung, sozusagen bei der dem Moment, in dem sich die Eizelle in der Gebärmutter einnistet, und dann in der Petrischale natürlich noch früher, bei der Keimverschmelzung. In dieser Sekunde sozusagen, wenn sich die beiden DNA-Stränge ineinander verwickeln, in dem Moment kommt Deus ex machina, fallen die Grundrechte vom Himmel und diese Eizelle hat Menschenwürde und das Grundrecht auf Leben und hat im Prinzip die gleiche Rechtsposition wie seine Mutter.
Also zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt.
Ja, und zwar von 0 auf 100. So ein metaphysisches Prinzip der Beseelung. Und selbst die Katholiken sagten, naja, am 40. Tag vielleicht, aber nicht am 1. Ja, natürlich ohne irgendwelche naturwissenschaftlichen...
Und das ist die Radikalität dieses Urteils?
Die Radikalität ist, dass wenn die befruchtete Eizelle Menschenwürde und Recht auf Leben hat, und zwar sozusagen zu 100%, nicht abstufbar, dann bedeutet es eigentlich, das, und da haben die sozusagen die konservativen, lebensschützenden Kritiker des Bundesverfassungsgerichts immer recht gehabt in dieser Kritik, dass die Abtreibung im Prinzip komplett verboten werden müsste. Vielleicht könnte man noch Ausnahmen machen für die unmittelbare Lebensgefahr der Mutter, aber das klappt dann auch nicht mehr, weil sich die Ärzte das dann nicht trauen. Blicken Sie auf Polen, blicken Sie auf Irland. Wir hätten die Regelung gehabt für die alte irische Regelung, die jetzt komplett weg ist, für die Irland mehrfach vom Menschenrechtsausschuss der UN verurteilt wurde. Das wäre eigentlich die konsequente Rechnung. Denn wenn es um die Tötung eines Grundrechtsträgers geht, dann müsste man fragen, ja, sogenannte kriminologische Indikation, die Mutter wurde vergewaltigt. Sollte es denn reichen, um diesen Grundrechtsrecht? Sie verstehen, wo die Logik hingeht. Das sind die Leitsätze. Und diese Leitsätze sind so radikal, dass auf ihrer Grundlage eigentlich die radikal frauenfeindlichen, grundrechtsfeindlichen Politiken, die wir jetzt in amerikanischen Bundesstaaten sehen, eigentlich möglich werden. Das Bundesverfassungsgericht hat nur dann in der Durchführung des Urteils das, was es vorne gesagt hat, irgendwie sofort wieder verdrängt und vergessen oder hat sich in einen offenen Widerspruch begeben. Weil an dem Umstand, dass wir jedes Jahr 100.000 Abtreibungen haben, mehr oder weniger, hat sich durch das Recht nie was geändert. Die Zahlen sind immer halbwegs gleich geblieben, seit den 60er Jahren.
Heißt das übersetzt, wir missachten das, was das Bundesverfassungsgericht beurteilt
hat? Das Bundesverfassungsgericht hat entschlossen, seine eigenen Prinzipien zu missachten, weil sie genau wussten, dass die Konsequenz, die sie hätten, die Abtreibung zu verbieten, wegen der sozusagen der hypertrophen Grundrechtsträgerschaft des Embryos, sich nicht durchhalten lässt.
Und in dem Zustand machen wir jetzt einfach so weiter.
Und dann haben sie diesen Grundrechtsträger geschaffen und dann wird er nicht geschützt. Nicht wirklich. Natürlich haben wir weiterhin 80, 90, 100.000 Abtreibungen aus sogenannter sozialer Indikation, weil die Mutter oder die Eltern Gründe haben, diese Schwangerschaft nicht zu wollen. Wir ziehen es nicht durch. Wir haben so ein paar symbolische Dinge wie, ja, es ist aber trotzdem rechtswidrig, wird aber nicht bestraft. Oder die Krankenkassen dürfen es nicht finanzieren. All dieser Unsinn am Rande, der nichts wird. Und das Problem ist, dass diese Heiligung des Embryos oder dieser, ich sage es mal ganz brutal, dieser Embryonenfetischismus, der keine normative Grundlage hat, der zwar in völlig säkularem Gewand daherkam, aber im Wesentlichen, ja, nochmal eine christliche Endmoräne war, ja, und zwar radikaler als das christliche Philosophie jemals vorgeschlagen hat, was die Herren Bender und wie sie hießen, da angestellt haben. Das führte jetzt dazu, dass wir sozusagen diesen Embryo und dann auch schon die Stammzelle, also die befruchtete Zelle, die sich noch zum ganzen Menschen entwickeln kann, die totipotente Zelle, sozusagen etwas einfach gesagt als vollwertigen Menschen begreifen. Und wenn sie das durchziehen, dann darf man mit diesen Embryo natürlich einfach nichts machen.
Wo liegt dann also jetzt das Problem, Herr Gutmann, dass es dieses radikale Urteil gibt, das aber im Prinzip keine Folgen hat?
Das hat das
Bundesverfassungsgericht sich auch nicht selber korrigiert und sagt, Moment, ich glaube, wir müssen nach dem Schritt A den Schritt B jetzt auch mal machen.
Die gute Frage wäre, ob das Bundesverfassungsgericht das Rückgrat hätte. Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung funktioniert so, dass man versucht, die Entscheidungen, die man hat, die in der Regel ja freiheitsfunktional sind, wieder aufzugreifen, sich selber zu zitieren, sich zu erinnern, was man schon alles richtig entschieden hat, und in diesem Licht die nächste richtige Entscheidung zu treffen. Das ist gut. Da ist viel Gutes daraus erwachsen. Das macht es aber gleichzeitig sehr schwierig zu sagen, ah, wir haben da zwei Entscheidungen, die sind eigentlich falsch.
Das heißt, das Bundesverfassungsgericht kann sich gar nicht selber korrigieren.
Doch, sie könnten es schon, nur die Schwelle liegt extrem hoch. Und zwar nicht nur die psychologische Schwelle bei den Richterinnen und Richtern, sondern auch die Schwelle, das, sag ich mal, vernünftig zu begründen, ohne großen Schaden anzurichten. Das ist ein echtes Problem. Wie kriegt man das Bundesverfassungsgericht dazu, von dieser Extrementscheidung ein Stück runterzukommen? Und ob das gelingt, weiß ich nicht. Das Problem war, dass der Gesetzgeber dann, angeführt von dem Verfassungsrichter, dem früheren Präsidenten des Verfassungsgerichts Bender, der auch fürs erste Abtreibungsurteil zuständig war, 1974, dann die Kommission eingerichtet hat. Und die haben das sogenannte Embryonenschutzgesetz gemacht in den späten 80ern. Ist dann 90 in Kraft getreten und es atmet den gleichen Geist. Es ist alles egal. Wir brauchen keine großen Grundrechte der Eltern, keine Grundrechte der Frauen. Wir brauchen kein vernünftiges Fortpflanzungsmedizinrecht. Was wir brauchen, ist die Verabsolutierung des Schutzes von Zweizellern. Das ist der deutsche Sonderweg. Und das hat man im Embryonenschutzgesetz durchgezogen. Und dann hat man ein paar Jahre später eine weitere Konsequenz gezogen und hat gesagt, ja, aber auch die Forschung mit jedenfalls totipotenten Zellen, vielleicht sogar mit pluripotenten, die sich noch sozusagen zu unterschiedlichen Körperfunktionen ausbilden können. Auch das ist doch eigentlich mehr oder weniger die Instrumentalisierung von Menschen, von Personen. Das muss radikal verboten bleiben. Und hat dann sozusagen diese Stammzellkommission, deren Vorsitzender ja lange ein Münsteraner Kollege war, der großartig gearbeitet hat, aber natürlich in einem, wenn Sie so wollen, letztlich falschen, fast pervertierten Rahmen, haben wir natürlich die Forschung mit Embryonen in Deutschland nicht auf null runtergefahren, aber fast.
Ist das die, von der Sie mal gesprochen haben? Ich habe einen Vortrag von Ihnen mal gefunden, da lautete der Titel Die juristische Behinderung der Fortpflanzungsmedizin. Ja, ist das
kommt,
der Punkt?
Das kommt daher. Und beim Stammzellgesetz geht es darum, dass die Forschung behindert wird, die nirgends so restriktiv gehandhabt wird in Europa wie in Deutschland. Und im Embryonenschutz geht es darum, dass der ganze Bereich der Fortpflanzungsmedizin nur unter dem Aspekt geregelt wurde, wie schützen wir den heiligen Embryo. Alles andere hat keine Rolle gespielt. Und deswegen stehen da ungefähr 15 Straftatbestände drin. Es ist alles verboten und alles per Strafe. Und alles wurde geregelt auf dem technischen Stand der 80er Jahre. Und die Welt hat sich völlig gewandelt. Und niemand ist in der Lage, dieses normativ von vornherein verfehlte und technisch völlig veraltete Gesetz auch nur ein bisschen zu reformieren, weil es plötzlich wieder an diesen heiligen deutschen Sonderweg geht. Es mag die Welt zugrunde gehen und es mag schlecht bestellt sein um die Grundrechte von Eltern und Frauen in Deutschland, aber der Embryo in Deutschland ist heilig und das tragen wir auf der Fahne vor uns her. Es ist diese Vereinseitigung, die der Fehler ist. Und auch hier ist es wieder so, der Bundestag ist nicht in der Lage, es vernünftig zu reformieren.
Und dieser heilige deutsche Sonderweg und dieser Embryonenfetischismus, von dem Sie eben gesprochen haben, das ist sicherlich etwas, was beispielsweise die katholische Kirche möglicherweise mit anderen Vokabeln sehr stark stützen würde und sagen, dann ist das eben der deutsche Sonderweg und das ist auch gut so.
Ja, aber selbst dort schießt man sich ins eigene Knie. Also ein Beispiel ist, in der Fortpflanzungsmedizin entstehen überzählige Embryonen. Wir versuchen in Deutschland die Zahl sehr gering zu halten, das hat andere Kosten. Aber es gibt Embryonen, die werden sozusagen befruchtet oder fast befruchtet, dann tiefgefroren. Dann sterben die Eltern oder sie werden schwanger oder die Eltern entscheiden sich, weil die Schwangerschaft aus anderen Gründen nicht möglich ist, sie nicht mehr zu brauchen. Jetzt sind diese Embryonen im Tiefkühlfach. Ich habe gesagt, das ist der Limbus im Christlichen. Das ist nicht Hölle, das ist nicht Himmel, das ist das ewige Zwischenreich. Ich glaube, das ist der echte Horror, die Vorstellung. Und jetzt könnte man auf die Idee kommen, es gibt ganz viele Eltern, die würden das Kind gerne auf die Welt bringen. Und jetzt würden die Liberalen, wie ich würde sagen, ja, was soll denn daran falsch sein, wenn die Eltern, die den Embryo nicht mehr brauchen und andere Eltern, die dieses Kind gerne großzügig drum kümmern würden, gern die Verantwortung übernehmen würden, wenn dieses Kind zur Welt käme im Bauch von einer anderen Frau. Das ist bei Strafe verboten. Die Lebensschützer, die würden vielleicht sagen, ach, das ist mit den Grundrechten der Eltern und den Grundrechten der Frauen, das ist uns jetzt nicht so wichtig. Aber dass dieser Embryo auf die Welt kommt, der doch schon gezeugt ist, das ist doch was ganz Wunderbares. Trotzdem ist die Embryonenspende, wie wir sie nennen, oder die Embryonenadoption, kein Begriff passt, beide sind falsch, in Deutschland verboten. Und keiner weiß warum. Und nur in Deutschland verboten. Und niemand, egal wo sie politisch stehen im Lebensschutz, kann irgendwas dagegen haben. Wir können überlegen, brauchen wir irgendwelche Verfahren, wie üblich, muss man drauf gucken, kann jeder so ein Embryo dann einsetzen, gibt's dann, braucht man eine Gewissensprüfung oder irgendwas, als ob wir die bei der natürlichen Zeugung hätten. Ja. Aber man kann sich Gedanken machen, aber es gibt keinen Grund, sowas zu verbieten. Für keinen ist es gut. Genauso, dieser Embryonenschutz führt bei uns dazu, dass nachdem der Embryo sozusagen ja schon bei seiner Zeugung grundrechtlich beseelt wird, soll es möglichst wenige geben, die nicht eingepflanzt werden. Jetzt ist es aber so, dass technisch es der Standard ist auf der ganzen Welt im Westen, dass man mehrere Embryonen, 6, 8, 10, befruchtet, die ein bisschen länger im Reagenzglas lässt, dann guckt, welche Zelle entwickelt sich am besten und die setzt man ein. Der Single-Embryo-Transfer. Und wenn man das macht und die führende Nation sind die Schweden, dann kriegt man wahnsinnig viele erfolgreiche Schwangerschaften und fast keine ungewollten Zwillingsschwangerschaften, die ja mit großem Risiko für die Kinder zu sterben im Mutterbauch verbunden sind und eine wahnsinnige Belastung und großes Risiko für die Frauen sind. Das ist bei uns verboten, wie alles verboten ist, was vernünftig ist, weil man ja sozusagen nicht mehr Embryonen, Zweizeller schaffen soll. Die sind ja heilig, die müssen dann tiefgefroren werden, das will man ja nicht. Die müssen ja ewig bleiben. Oder irgendwann werden sie weggeschüttet, da hat keiner was dagegen. Ja. Das ist bei uns verboten. Hat die Staatsanwaltschaft München nochmal kurz kürzlich festgestellt, und die haben völlig recht, es ist verboten, ganz eindeutig. Wir haben 5-mal so viele ungewollte Zwillingsschwangerschaften im Vergleich zu den Schweden. Wir haben 5-mal so viele Komplikationen für die Kinder, 5-mal so viele Komplikationen mit den Frauen. Und die Begründung ist erstens, der Embryo ist heilig und zweitens, wir müssen die Kinder und die Frauen vor Schaden bewahren. Und deswegen setzen wir die Kinder und die Frauen massiven Schaden aus. Das ist alles krank und viele Leute, zum Beispiel unsere Wissenschaftsakademie, die Leopoldina, haben das aufgespießt und die Kollegen jetzt von der Medizin sowieso und sagen, bei uns ist die ganz normale, vernünftige Technik in der Reproduktionsmedizin, die die ganze Welt anwendet, bei Strafe verboten. Geht's noch, Leute? Die Ampelkoalition wollte wenigstens diesen Punkt reformieren, aber sind natürlich, wie bei fast allem, auch hier gescheitert. Es ist grauslich. Wir sind das einzige Land in Europa, das die Eizellspende verbietet. Früher gab es noch, ich habe immer gesagt, die Achsenmächte. Die Schweiz, Deutschland und Norwegen waren die letzten Gallier im Dorf, die der Vernunft widerstanden haben. Jetzt haben die Norweger ihr Gesetz geändert, die Schweizer sind gerade dabei, gesetzt zu sein. Wir sind jetzt die Letzten, die da sind und sagen, wir verbieten die Eizellspende. Und wir wissen, dass alle Argumente, die wir dafür haben, falsch sind.
Also ein interessantes und noch bewegendes Feld auch, ja. was offen geblieben ist. Letzte Frage insgesamt, Herr Gutmann. Wir haben jetzt ja wirklich ein sehr eindrückliches Themenspektrum gerade abgedeckt, ja. Praktisch. Auch eine persönliche Frage an Sie. Ist es auch das, was Ihnen an Ihrem Beruf so viel Spaß macht, in Anführungsstrichen, was Sie so fasziniert, weil Sie wirklich sehr existenzielle Fragen auch berührt, weil Sie sehr viele Themenfelder, die miteinander auch zu tun haben? Ist das etwas, was Sie auch persönlich als Wissenschaftler antreibt?
Ja, das ist der Grund, warum ich in den beiden Bereichen Medizinrecht und medizinische Ethik arbeite. Weil es um wichtige Dinge geht, aber auch, weil in diesen Fragen immer verhandelt wird, in welcher Gesellschaft wollen wir leben. Das wird da einfach sichtbar und greifbar und da werden die nicht alle, aber viele der wichtigen Auseinandersetzungen geführt. Und über Gerechtigkeit, über Freiheit, über wechselseitigen Respekt, auch über den Schutz Schwacher, über die Fürsorge für vulnerable Personen, also alles das, was eine funktionierende und trotzdem freiheitliche Gesellschaft in die Balance bringen muss. Das wird im Medizinrecht auf eine besonders intensive Weise verhandelt. Das ist nicht das einzige Feld natürlich, es gibt andere Fragen auch. Und es ist ein Feld, in der sozusagen das juristische Handwerk und die großen Fragen und die philosophischen Fragen relativ stark ineinandergreifen. Und deswegen ist es schön für jemand, der einerseits einfach sagt, ich bin Jurist und ich will als Jurist arbeiten im Medizinrecht. Ich bin aber auch ein Philosoph und ein Sozialphilosoph und ich interessiere mich dafür, wie Gesellschaften funktionieren sollten. Da kann man sich verwirklichen. Sie müssen sich mich als glücklichen Menschen vorstellen.
Ja. Den Eindruck habe ich auch. Und ich hoffe, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt einen interessanten Beitrag auch nochmal nachvollziehen können. Ich fand ihn auf jeden Fall wirklich hochspannend und im wahrsten Sinne des Wortes bewegend. Es ging heute um das Thema Sterbehilfe, bei dem vieles gesetzlich geregelt ist, aber längst noch nicht alles, wo viele nach wie vor, Zitate, Zumutungen auch im Raum stehen. Ebenso bewegend fand ich die Diskussion auch über die Stammzellenforschung, über den deutschen Sonderweg. Sie sprachen in dem Zusammenhang von einem Embryonenfetischismus, den es in Deutschland nach wie vor gibt. Und die Kernfrage, mit der sich Professor Dr. Thomas Gutmann beschäftigt, ist eine, die uns sicherlich alle irgendwie berührt und auch interessiert, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Ich danke Ihnen jedenfalls sehr für diese Anregung, dieses Gespräch, Professor Dr. Thomas Gutmann.
Danke, dass ich da sein durfte.
Umdenken, der Podcast der Universität Münster.